Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es ist wunderbar, dass wir heute Morgen diese Zeit haben, auf das Wort Gottes zu hören. Als ich vorhin die Geschichte gehört habe von Richard Wurmbrand, dann habe ich unweigerlich an die Situation vieler Menschen jetzt in der Welt gedacht. Wie viele Menschen sind heute immer noch in einem Zustand, wo sie leiden? Ich war letzte Woche, da erzähle ich nachher in der Predigt noch etwas, in einer Konferenz, wo wir mit Verbänden aus aller Welt kommuniziert haben und jemand erzählte und berichtete, wie sie in ihrem Land heute, wie diese Person 5 Mordanschläge überlebt hat. Heute. Ja, wir reden nicht von irgendwelchen Jahrzehnten zurück, sondern heute passiert es immer noch. Und diese Menschen dort, sie warten, dass das ein Ende hat. Und da bin ich schon im Thema. Wir sind mitten in der Adventszeit. Nein, ich würde sagen am Anfang. In einer Adventszeit angekommen und die Menschen beginnen wieder auf Weihnachten zu warten. Auf Weihnachten zu warten ist eine gute Sache. Viele Menschen warten auf andere Dinge. Manche Menschen warten auf die Geburt eines Kindes. Oh, da könnte ich euch jetzt ein langes Lied von singen. Wir sind die Eltern der Eltern, die heute vorgestellt wurden, dass sie ein Kind bekommen haben, für die, die es nicht wissen. Wir haben auch mitgewartet und wir haben auf Sofa ausgeharrt. Nicht, das war gut, wir haben das gerne gemacht. Wir haben gewartet und gewartet und gebetet und gebetet und Gott hat Gnade geschenkt. Und es ist alles gesund und munter, sowohl die Mutter und auch das Kind. Und ja, man wartet bei Ärzten. Wie viele Minuten, Stunden verbringen wir Menschen mit dem Warten? Warten auf einen Bus. Viele Menschen warten auf einen Bus, stehen auf der Bushaltestelle oder an der Bushaltestelle und sagen sich, wann kommt er endlich? Sie warten, weil sie damit etwas verbinden. Warten auf eine Antwort eines geliebten Menschen. Wir haben schon mal in einer Predigt gehört, wie ein Bruder das erzählt hat, zeugnishaft, wie er darauf gewartet hat, eine Antwort von seiner geliebten Braut zu bekommen oder dem Mädchen, dem er einen Antrag gemacht hat. Warten ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges und das gehört irgendwie zu unserem Leben. Menschen verbringen sogar Jahre mit Warten. Nicht, ich habe neulich wieder mal gehört, ich habe das selber nicht erlebt, aber man sagte mir, in der Sowjetunion, da bin ich ja auch geboren, ich war etwas über 14, wo wir in dieses Land gekommen sind, und man hat mir erzählt, man hat Geld eingezahlt für ein Auto und man hat 10 oder 15 Jahre gewartet, bis dann dieses Auto endlich geliefert wurde. Also die Eltern unter uns, die werden sich vielleicht daran erinnern können. Man wartet jahrelang auf etwas und man wartet, ja, auf den geliebten Menschen aus der Gefangenschaft. Richard Wurmbrand, wir haben diese Geschichte gehört. Man wartet Jahre, bis etwas passiert, nicht auf die Freilassung aus dem Gefängnis und so weiter. Und dieses Warten, das beschäftigt uns Menschen. Und auch heute werden wir uns mit diesem Thema etwas auseinandersetzen. Ich habe mal ein Zitat gelesen über das Warten. Da hieß es, Warten ist eine gute Gelegenheit, Zeit mit sich selber zu verbringen. Ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ja, wenn ich sitze und warte, nicht heute, ach, ich habe mein Handy gar nicht dabei, sonst würde ich das jetzt zeigen. Heute verbringen wir eigentlich nicht Zeit mit uns selber, wenn wir warten. Kennen wir das aus dem Wartezimmer beim Arzt? Ich beobachte sehr gerne Menschen, also nicht so ungut, aber ich beobachte wirklich sehr gerne. Und wenn ich im Wartezimmer sitze, dann habe ich nichts an meinem Handy zu suchen. Dann sitze ich und denke und ich bete und ich verbringe Zeit mit mir selber. Und das ist für mich wichtig. Aber ich beobachte ein Bild, was mich erschrecken lässt. Kaum jemand verbringt Zeit mit sich selber, sondern die sind wie als hätten die Menschen einen Krampf in dem Arm. Nicht so mit ihren Handys am Gange. Ich sage, ja, das Zitat war früher vielleicht gut. Heute habe ich nachgedacht, okay, ist es so? Ein weiteres Zitat habe ich gelesen. Warten bedeutet, dass das, worauf man wartet, wichtiger ist als das, was jetzt ist. Stimmt das in deinem Leben? Wartest du auf etwas oder warten wir auf etwas, was wichtiger ist? Und ich habe reflektiert, ich dachte, das hat was. Wenn wir auf etwas warten, ist es offensichtlich etwas, was für uns in diesem Augenblick wichtiger erscheint. Deswegen warten wir ja darauf. Deswegen wollen wir ja die Zeit, dass sie dahin kommt. Stellen wir uns vor, wir warten auf ein wichtiges Ereignis, dann sehnen wir uns danach. Ein weiteres Zitat: Warten bedeutet nicht nichts zu tun. Warten bedeutet vielmehr aufmerksam zu beobachten. Das stimmt. Und für uns als Christen, und ich bin ja in einer christlichen Gemeinde heute und darf diese Predigt weitergeben, ist genau das, was wir tun. Also, wie geht es dir bei diesem Thema Warten? Ich hoffe, ich darf so persönlich sein und dich duzen. Wie geht es dir dabei bei diesem Thema? Mit dem Thema Warten beschäftigen wir uns, besonders als Christ, der auf die Wiederkunft Jesus wartet. Besonders uns soll dieses Thema doch etwas wirklich angehen, ganz tief. Ist das eher positiv oder negativ behaftet, das Thema Warten in deinem Leben? Wenn wir jetzt sagen würden, was verbindest du mit dem Wort Warten? Schreib das mal auf. Dann wird der eine schreiben, sagen, leiden. Der andere wird vielleicht sagen, Langeweile. Der dritte wird vielleicht aufschreiben, hab nichts zu tun. Der vierte wird vielleicht schreiben, ich leide, weil ich so dringend warte. Vielleicht auf das richtige Medikament, was mich gesund macht. Ich warte endlich mal, dass mein Ehepartner auch an Jesus glaubt. Nicht stillen, also jeder verbindet etwas anderes mit diesem Thema Warten. Assoziierst du mit diesem Begriff Warten eher ein mulmiges Gefühl? Also ganz besonders, wenn wir darüber reden, wir warten auf Jesus. Oder eher positiv? Ich möchte heute das Thema von der hoffnungsvollen Perspektive beleuchten. Ja, ich möchte uns ermutigen. Ich möchte denjenigen ermutigen, der auf Jesus wartet. Dazu gehöre ich und ich hoffe, du auch. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass wir in der Adventszeit uns mit diesem Thema beschäftigen und wirklich etwas erleben für uns selbst und uns ausjustieren. Deswegen heißt das Thema der heutigen Botschaft, worauf warte ich? Als ich fertig mit der Predigt war, las ich in irgendeinem Status von meinen Freunden aus irgendeiner Ecke von Lemgo aus, dass die ein Wochenende gestalten. Da war die Frage, worauf wartest du? Und ich dachte, soll ich das jetzt ändern? Nein, das ändere ich nicht, dieses Thema, denn ich habe die Frage bewusst anders gestellt, worauf warte ich? Das heißt, ich möchte sie, ich möchte dich, ich möchte uns anregen, uns diese Frage selbst zu stellen. Selbst sich diese Frage zu stellen. Ich lese uns einen Text aus Lukas Evangelium, was uns mit diesem Thema etwas in Verbindung bringen soll. Lukas Kapitel 2, ab Vers 25 bis Vers 32. Lukas zweites Kapitel, wer eine Bibel dabei hat, und ich hoffe, viele haben eine Bibel mit, dann bitte öffnet eure Bibel und liest bitte mit mir zusammen mit. Und wenn die heute nicht dabei ist, nehmt die nächstes Mal mit. Die gehört nämlich mit zu jedem Gottesdienst. Lukas Kapitel 2, ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten, also den Messias, des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, übrigens steht hier das Wort Ethik, was das Ethos des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knechten in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Meine Augen haben den Heiland gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ein Text, was ich, vielen Dank für das Licht, ein Text, was ich persönlich an dieser Stelle sehr ergreifend finde, sehr ergreifend. Da ist ein Mann, der uns etwas vom Warten, ja, der uns die Augen öffnet über das richtige Warten. Was passiert im Leben dieses Mannes Simeon? Er wusste, dass das Beste noch kommt. Also, dieser Mann wusste, es lohnt sich zu warten. Das Beste kommt noch. Vielleicht hat dieser Mann Simeon darüber geredet. Ich stelle mir das vor, wenn jemand wartet und weiß, dass das Beste kommt, dann geht er durch sein Leben und sagt, du weißt du was, ich warte auf den Messias. Kennst du den? Weißt du, dass der bald kommt? Und vielleicht wird der eine oder der andere auf ihn geguckt haben und sagen, geh weiter. Aber er wird wahrscheinlich nicht aufgegeben haben, darüber zu reden, so stelle ich mir das vor. Denn er war gottesfürchtig, voll des Geistes und hat gewartet. Und irgendwie wusste das jeder. Die Evangelien bezeichnen das, die schreiben das. Nicht? Also ich stelle mir weiter vor, er hat sein Leben darauf ausgerichtet, auf jemanden zu warten. Und das bewegte sein Leben. Es war ausgerichtet darauf, auf jemanden zu warten. Er wartete täglich auf das Ziel. Vielleicht wird er jeden Morgen aufgestanden sein, ich weiß es natürlich nicht, das stelle ich mir so vor, und wird vielleicht dann gesagt haben zu seiner Frau oder vielleicht seiner Familie oder vielleicht der Umgebung, wird sagen, oh, heute Nacht ist der Messias noch nicht gekommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß es, aber ich warte weiter. Ich stelle mir vor, so ein Leben ist ganz anders als ein Leben von einem Menschen, der auf nichts wartet. Wie wird wohl sein Alltag ausgesehen haben? Er spricht über den Messias, so denke ich mir das. Nicht ein Mensch, der so wartet, wird über den Messias gesprochen haben. Hoffentlich kommt er bald. Hoffentlich sehe ich ihn. Nicht, denn dieses Versprechen habe ich ja bekommen. Vielleicht wird er, wie gesagt, an dem Mittagstisch vielleicht sogar schon seine Frau genervt haben damit. Immer wieder sagen, du, also heute war er wieder noch nicht da. Und wenn wir uns in dieses Leben eines Menschen hineindenken, der so sehnsüchtig auf etwas wartet, dann können wir uns viele Faktoren ausmalen. Er beschäftigt sich damit, nach etwas Ausschau zu halten. Vielleicht wird er über den Tempel gegangen sein, wie ja auch an diesem Tag, nicht wird hingekommen sein und wird gesagt, wo ist derjenige? Wann kommt er? Wann sehe ich den Messias? Ja, er muss sich täglich gefreut haben, denn er hatte ja auf etwas gewartet, was Hoffnung und Erlösung bringt. Und genau das verwundert mich. Der Simeon wusste, dass das oder der kommt, ihn Hoffnung und Erlösung bringt. Also wird sein Leben ja voller Freude gestrahlt haben müssen. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Er hatte ja die Zusage, warte, der Messias wird kommen und du wirst ihn erleben. Also hat er voller Hoffnung, voller Freude immer wieder gesagt, lasst uns warten, der Messias kommt, strahlt doch. Ihr habt doch allen Grund dafür zu strahlen. In Sprüche 10, Vers 28, und vielleicht wird Simeon dieses Wort gekannt haben, heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Wenn wir richtig warten, dann werden wir voller Freude und voller Zuversicht strahlen können. Und in Jesaja 26, Vers 8, in der Lutherbibel, also in der Altlutherbibel, heißt es wie folgt, ich habe bewusst manchmal andere Übersetzungen genommen, weil das hat auch etwas mit dem Urtext zu tun, damit wirklich alles hineinkommt, was auch im Urtext steht, heißt es, denn wir warten auf dich, Herr, im Wege deiner Rechte, des Herzens Lust steht zu deinem Namen und deinem Gedächtnis, denn wir warten auf dich, Herr. Das Volk Israel hat gewartet. Was macht es heute aber mit uns? Ja, wir sind in dieser Adventszeit, wir warten eigentlich auf Weihnachten. Aber diese Adventszeit ist beim weiten Meer. Und heute wollen wir dieses Thema uns zu eigen machen. Die Schlachter-Übersetzung, die übersetzt dieses Wort harten, also ausharren. Im Urtext steht aber das Wort kava. Das bedeutet, eifrig zu warten, zu lauern. Wie ein Jäger, der sich auf die Lauer legt. Der guckt in sein Fernglas oder vielleicht auch in diesen Fernrohrziel. Ich weiß nicht, wie das da fachlich ausgedrückt wird. Der liegt auf der Lauer und wartet, bis er sein Wild erlegen kann. Auf der Lauer liegen bedeutet, der ganze Körper ist angestrengt. Und dieses Wort steht hier, denn wir warten auf dich, Herr. Wir liegen auf der Lauer. Unser gesamter Körper ist ausgerichtet darauf, auf dich zu warten. Und das haben viele Menschen aus Israel genauso geglaubt. Sie warteten auf den Messias. Sie warteten, dass er kommt und sie befreit. Ihre Theologie war dann etwas abgerutscht. Sie warteten auf einen Befreier von Rom und wurden nachher ein bisschen enttäuscht. Aber das würde jetzt zu weit führen, auch wenn wir viel Zeit haben. Aber das wird jetzt mein Thema wirklich in die Seite führen. Also, wer wartet, weiß, dass es sich lohnt zu warten. Das ist Fakt. Denn das, worauf man wartet, ist besser und schöner und langfristiger als das, was man zurzeit noch hat. Ich habe einige Punkte in dieser Predigt heute und der erste Punkt heißt, wer wartet, hat Hoffnung. Und ich möchte uns mitnehmen, dass wir von dieser Hoffnung angezündet werden, wenn wir die noch nicht haben. Ich hoffe, die meisten unter uns haben diese Hoffnung. Und wir sollen nämlich fröhlich in diese Adventszeit hineingehen. Das ist mein Ziel heute. Dass wir, wenn wir heute vom Gottesdienst rauskommen, mit dieser Predigt nachdenken, sagen, ich strahle nur noch, weil ich warte. Aber ich muss wissen, worauf. Also wer wartet, hat Hoffnung. In Micha, einem der kleinen Propheten, wir als Gemeinde sind ja jetzt bestens gebildet, wir sind ja in den kleinen Propheten unterwegs, Kapitel 7, Vers 7, da heißt es, ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren, also warten, auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich hören. Hier steht das Wort für harren, hoffnungsvoll warten. Also, eigentlich heißt es, ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will hoffnungsvoll warten. Wer wartet, hat Hoffnung. Unser Warten beim Arzt bestätigt das sogar. Wenn wir zu einem Arzt gehen, dann sitzen wir im Wartezimmer, weil wir Hoffnung haben, dass der Arzt uns ein Medikament ausstellt oder aufschreibt, was uns ja in unserem Leiden verhelfen kann. Wir warten, weil wir Hoffnung haben. Wenn wir an einer Bushaltestelle stehen, dann hoffen wir, dass der Bus kommt. Wir warten hoffnungsvoll. Und genauso soll es auch im Leben von Menschen sein, die auf etwas Besseres warten. Also, mein Warten hat etwas Hoffnungsvolles in sich. Wenn wir auf etwas warten und wir wüssten nicht, dass das Ergebnis für uns gut ist, dann würden wir nicht warten. Wisst ihr, was der Kehrtschluss ist? Menschen, die nicht warten, wissen wahrscheinlich nicht, worauf sie wirklich warten sollten. Aber dazu später etwas mehr. Simeon wusste, dass sein Warten auf etwas Besseres hindeutet. Simeon wusste, dass der, welcher kommen wird, Hoffnung und Rettung mit sich trägt. Das wusste Simeon und deswegen wartete er auch so stark. Und ja, ich gebe zu, wir werden uns nicht viel mit den Aussprüchen und den eigentlichen Worten aus dem Text beschäftigen. Das ist eher eine Sprungbrettpredigt. Aber weil es thematisch so passt, deswegen habe ich uns Simeon vorgestellt. Er wartete und wir wollen uns nur mit dem Thema Warten beschäftigen und weniger exegetisch in die einzelnen Worte oder Begriffe hineinarbeiten. Das werden wir woanders machen oder machen wir auch oft, aber nicht sonntags morgens, wenn wir so unterschiedliche Zuhörer unter uns haben. Ich komme zum zweiten Punkt. Wer wirklich wartet, kennt den Erwartenden. Wer wirklich wartet, kennt denjenigen, auf den er wartet. In Jesaja 51, Vers 5 heißt es, meine Gerechtigkeit ist nahe. Oh, Gott spricht zu den Menschen und sagt denen etwas und sagt, hört zu, liebe Leute, liebe Menschen, meine Gerechtigkeit, so sagt Gott, ist nahe. Mein Heil zieht aus. Also wieder ein Ausspruch an die Menschheit und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln harren und auf meinen Arm warten. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Also Gott sagt, dass sich das Warten auf ihn wirklich lohnt. Denn wenn Gott wiederkommen wird und wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird er die Gerechtigkeit aufstellen. Gott wird die Gerechtigkeit aufstellen. Die Ungerechtigkeit dieser Welt sind sehr schwer zu ertragen. Wie geht es dir damit? Du siehst eine Ungerechtigkeit in dieser Welt. Verbrecher, die führen ihre Verbrechen aus, werden vordergründig nicht bestraft. Zumindest ist es oft so nach außen fast sichtbar. Wie geht es uns mit dieser Ungerechtigkeit? In der Politik heute, da können wir kaum drüber reden, wir müssen nur beten. Aber so viele Ungerechtigkeiten, die wir erleben, das ist doch schwer zu ertragen. Und Gott sagt, wenn ihr auf mich wartet, wartet ihr auf jemanden, der dieser Ungerechtigkeit ein Ende macht. Das ist die Antwort Gottes. Die Völker werden gerichtet werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, oder spricht ebenfalls von der kommenden Gerechtigkeit und dem Ende des Leids und Elends auf dieser Welt. Das Leid und Elend kommt nicht von Gott. Nein. Und wenn wir manchmal an unserem Glauben fast zerbrechen, weil wir glauben, Leid und Elend mit Gott in Verbindung zu setzen, dann haben wir dort einen gedanklichen Fehler. Da müssen wir in die Schrift reingucken und sehen, dass Gott hasst Ungerechtigkeit. Gott hasst Leid. Gott wünscht sich kein Krieg. Gott wünscht sich das alles überhaupt nicht. Aber die Sünde, die in die Welt kam, hat zur Folge, dass Menschen sich gegenseitig bekriegen. Und die Bibel sagt es, durch die Sünde werden Brüder sich gegenseitig angreifen. Durch die Sünde werden Menschen unschuldige Kinder verletzen. Durch die Sünde werden viele eklige Dinge in der Welt passieren. Das sagt die Schrift. Und Gott warnt uns und sagt deswegen, warnt die Menschen, hilft ihnen, sagt, dass sie zu Gott kommen sollen, damit diese Dinge nicht passieren. Und Gott sagt hier, wenn ihr auf mich wartet, dann wartet ihr auf einen gerechten Gott. Und ich werde dem ein Ende machen. Menschen, die Gott kennen, können warten, weil sie wissen, dass wenn der kommt, der gerecht ist, dann wird alle Ungerechtigkeit ein Ende haben. Und das macht uns Freude beim Warten. Und ich hoffe, dass du ein Stück weit mitgehen kannst mit diesen Gedanken und sagst, ja, diesen Gott kenne ich. Das lohnt sich weiter, auf ihn zu warten. Wenn wir den kennen, auf den wir warten, dann werden wir ruhiger. Wir werden ruhiger. Das ist so. Können das Richten anderer Menschen auch sein lassen. Denn wir wissen, Gott wird richten. Wenn ich weiß, dass Gott, auf den ich warte, am Ende gerecht richten wird, dann muss ich das heute gar nicht tun. Dann sehe ich eine Ungerechtigkeit und ich kann beten und sagen, Herr, du wirst dir mein Ende machen. Das muss ich jetzt nicht tun. Denn ich bin ja gar nicht in der Lage, das zu machen. Also gebe ich meinen Stress, gebe ich meine innere Kämpfe, das Richten anderer Menschen, oft passiert das sogar auch in christlichen Gemeinden, aber alles das gebe ich dann Gott ab. Und ich sage, Herr, du bist derjenige, der das tun wird. Also wenn ich wirklich warte und kenne den, der kommt und seine Macht und seine Majestät und seine Herrlichkeit, dann kann ich das alles von mir abgeben und sage, der wird das richtig tun. Gott wird das machen. Das muss ich heute nicht tun. In Hesekiel 34, Vers 16 heißt es, das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, aber was fett und stark ist, will ich abtun. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Schauen wir mal, ist das nicht etwas, was den so gut beschreibt, auf den wir warten? Und der zweite Punkt, den ich genannt habe, heißt ja, wer wirklich wartet, kennt den Erwartenden, kennt denjenigen, auf den er wartet. Sonst würden wir ja nicht warten. Und wenn wir wirklich diesen Herrn kennen, dann ist dieses Wort sehr wichtig. Da können wir noch besser kennenlernen. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen. Ja, die Sünde hat sehr, sehr viel Schlimmes in dieser Welt angetan. Und Gott hat gesagt, ich will dem ein Ende machen. Und wenn ich wiederkomme, sagt Jesus, dann wird das ein Ende haben. Dann werde ich dort ein Ende zubereiten, dieser ganzen Ungerechtigkeit in dieser Welt. Das Schwache will ich stärken. Es lohnt sich, auf jemanden zu warten, der dir sagt, wenn du schwach bist, dann stärke ich dich. Das lohnt sich. Es lohnt sich, jeden Tag auf ihn Ausschau zu halten und vielmehr schon ihn im heutigen Leben, im Jetzt und Hier aufzunehmen in unser Herz. Das Schwache will ich stärken. Ich habe am Anfang von einer Situation berichtet. Ich kann das jetzt auch sogar sagen, den Namen nenne ich nicht, weil das geht nicht, das darf man nicht. Aber unsere Mitarbeiter in der Türkei berichteten, und wir haben für diesen Mann gebetet, der hat seine Hände gezeigt. 5 Mordanschläge und der letzte war ganz, ganz besonders schwer. Das Schwache will ich stärken. Dieser Bruder im Herrn, der tröstet sich damit und sagt, meine Hände sind komplett zerschnitten von der Messerattacke. Die wollten mich umbringen. Ich habe versucht, mich irgendwie zu wehren mit bloßen Händen gegen eine Messerattacke in der Türkei. Sagte, die Sehnen sind zerschnitten. Alles tut weh. Und wir haben gebetet für diesen Mann. Das Schwache, das, was leidet, sagt der Herr, diese Menschen will ich stärken. Und wenn wir auf so einen Herrn warten, der dich in deinem Leiden heute schon tragen kann und dann deinem Leiden ein Ende macht, ist das nicht wunderbar? Ich hoffe ja. Ich hoffe, du kannst mitgehen, du kannst mitdenken auf die Gegenwart und Regentschaft dieses Herrn, der dem ein Ende macht, warten die Kinder Gottes. Das sind die Christen, die echten Christen, die auf den Herrn warten. Wer wirklich wartet, der kennt seinen Herrn, seine Stärke, der kennt seine Größe, der kennt die Heiligkeit und weiß, wie gerecht unser Gott ist. Wer wirklich wartet, der sucht in der Schrift nach der Erkenntnis über diesen Gott. Der nimmt sein Wort auch ernst und wartet auf das rechte Weiden seiner Seele. Wisst ihr, wenn wir warten und wissen wollen, wann kommt unser Herr, was wird alles passieren, dann suchen wir in der Schrift. Und wir freuen uns jeden Tag wieder neu zu wissen, bald Herr bist du da. Bald kommst du uns abzuholen. Bald können wir mit dir vereint werden. Ja, die Frage, die will ich immer wieder einfließen lassen. Kennen wir diesen Gott, auf den wir warten? Oder sind wir vielleicht manchmal etwas abgelenkt? Das kann ja auch passieren. Abgelenkt von den wichtigen Dingen dieser Welt. Vielleicht werden wir sogar abgelenkt von Aktivitäten. Vielleicht werden wir abgelenkt in der Adventszeit von sehr vielen Dingen, die wir in der Gemeinde tun. Die sollen uns ja auf Jesus hinweisen und nicht von dem Warten abhalten. Und wir beten in der Ältestenschaft, dass wir dort so eine gute Mitte fahren können. Und wir fragen und reden mit den Mitarbeitern. Und wenn die Mitarbeiter uns das bestätigen und sagen, nein, wir wollen das gerne, dann gehen wir betend mit. Aber es ist wichtig, dass wir das richtige Warten so aufbauen, dass wir wirklich den Herrn nicht vergessen. Ich komme zum dritten und vorletzten Punkt. Wer wartet, bereitet sich vor. Wer wartet, bereitet sich vor. Ist das so? Was machen wir, wenn wir Besuch erwarten? Also, ich kenne das. Wenn wir Besuch erwarten, dann ist meine Frau schon vorher, manchmal Tage, je nachdem, wie oft wir unterwegs sind, muss sie schon Dinge vorbereiten. Sie bereitet sich vor, ich bereite mich vor. Wir sind beide aktiv. Wenn wir also Besuch erwarten, dann bereiten wir uns vor. Wenn das jemand von euch nicht kennt, kein Problem. Wir sind gerne Probanden, ladet uns ein. Und dann erlebt ihr das mal, was das bedeutet, auf Besuch zu warten. Ja? Aber wenn man auf Besuch wartet, bereitet man sich vor. Nicht? Wenn ich auf die Prüfung warte, was mache ich dann? Ich bereite mich vor. Wenn ich also auf den Winter warte, dann bereite ich mich vor. Und so ist das, wer wartet, bereitet sich vor. In Lukas 12, ab Vers 35 lesen wir einen Text bis Vers 37, da heißt es, es sollen eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter sollen brennen und seid gleich den Menschen, die ihren Herrn erwarten. Wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. Selig sind diese Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hier zutreten und sie bedienen. Haben wir den Text mal so gelesen? Unser Herr sagt, wenn wir auf ihn warten, wird unser Gott uns dienen. Ist das nicht überwältigend? Gott ist bereit, dir zu dienen, wenn du auf ihn wartest. Also, es ist wirklich erstaunlich, wenn wir solche Texte lesen. Es heißt weiter im Vers 38, und wenn er in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, selig sind diese Knechte, selig, also glücklich, fröhlich, die werden belohnt und so weiter. Das aber merket, wenn der Hausvater wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus eindringen lassen. Ist logisch, nicht wahr? Es ist so eine einschubende Erklärung. Und dann Vers 40, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und das Wort bereit, nicht hetoimos in Griechisch, heißt hier, war wirklich, also aus der Wurzel heutos kommt es und meint eigentlich aus der Wurzelbedeutung wirklich gerüstet und vorhanden, bereit liegend sein. Nochmal, wirklich gerüstet, vorhanden und bereit liegend sein auf etwas, was jetzt kommt. Aha, im Alten Testament hatten wir das ja schon mal gesehen. Wenn die Bibel von dem Wort warten sagt oder harren oder bereit sein, dann meinte es die komplette körperliche Ausrichtung und mentale Ausrichtung auf etwas, was kommt. Das Wort bereit bedeutet also gerüstet, bereitwillig und entschlossen, etwas zu tun oder jemanden zu empfangen. Noch einmal, gerüstet, bereitwillig und entschlossen, auf jemanden zu warten. Entschlossen, ja, das meint es manchmal mit uns Christen, wir müssen entschlossen zu manchen Dingen Nein sagen, die nicht zum Warten gehören. Manchmal müssen wir entschlossen für etwas sein. Wir müssen uns entschlossen dafür entscheiden, die Bibel zu lesen und sagen, ich will jetzt das Wort Gottes studieren, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, bereitwillig und wirklich entschlossen zu sein. In Apostelgeschichte 23, 21, ich werde den Text jetzt nicht lesen, aber da heißt es, die Juden wollten Paulus ja umbringen, nicht wahr? Und diese Geschichte können wir dort lesen. Und das gleiche Wort für bereit, so hat man die Juden beschrieben, die sich bereitet haben, Paulus zu entführen und ihn also auch wirklich zu töten. Sie waren mit Leib und Seele dabei, hatten sich vorbereitet und haben nur darauf gewartet, dass Paulus kommt und dann wollten sie ihn umbringen. Und so können wir von den Wortstudien her schon sehen, was bedeutet das Wort warten für uns. Wer wartet, ist bereit, der ist vorhanden, der ist gerüstet, der ist wirklich da und der ist vorbereitet. Stellen wir uns vor, wir würden Gäste einladen, würden sagen, kommt bitte auf 18 Uhr vorbei. Die kommen, klingeln, wir sind nicht da. Die klingeln nochmal, wir sind nicht da. Und irgendwann rufen die uns an, das kann passieren, also kommt, also das kann uns passieren, wir sind ja Menschen, nicht wahr? Wir vergessen manche Dinge. Aber wie peinlich ist das, oder? Man steht vor der Tür, man ist eingeladen und irgendwie hat der Hausvater, Hausmutter, Hausherrn, Freunde, wie auch immer, diesen Termin einfach verschwitzt. Nicht, die haben es vergessen. Ja, und man fährt dann wieder. Und was bedeutet das für einen, der vor der Tür steht und wegfährt? Mensch, der hat ja gar nicht auf mich gewartet. War ich ihm so unwichtig? Hat er einfach nur eine Redefloskel gemeint, wie heute die Einleitung? Nicht, wie geht's dir? War das nur eine Redefloskel? Kommt vorbei. Wenn euch mal nichts Besseres einfällt, vielleicht sind wir ja da. Vielleicht sind wir auch vorbereitet. Vielleicht kriegt ihr auch eine Tasse Kaffee. Mal schauen. Nein, so machen wir das nicht im natürlichen Leben. Wer wartet, bereitet sich vor. Wer nicht vorbereitet ist, der wartet wahrscheinlich auch nicht wirklich. Wer nicht vorbereitet ist, der wartet wahrscheinlich nicht. Letzter Punkt, und ich hoffe, mit diesem Ausblick auch schließen zu können, der positiv genug ist, um uns anzuregen, über das Himmlische nachzudenken. Wer wartet, der feiert auch mit. Wer wartet, der feiert mit. Also in Titus Kapitel 2 steht ein Text, Apostel Paulus schreibt zu Titus und ermutigt ihn. Und ab Vers 11 bis Vers 15 lesen wir diesen Text. Denn es ist erschienen die Gnade Gottes heilsam allen Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir unter Verleugnung des ungöttlichen Wesens und der weltlichen Lüste vernünftig und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit. In Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Das heißt, wir leben in Erwartung, weil wir wissen, was uns erwartet. Wir warten auf diese Feier. Und dann heißt es weiter, hier im Text, also der sich selbst für uns dahingegeben hat, jetzt wird Christus beschrieben, was das bedeutet, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und für ihn selbst ein Volk zu reinigen zum Eigentum, das fleißig sei zu guten Werken. Solches rede und schärfe ein mit allem Ernst. Niemand verachte dich. Solches rede und schärfe ein mit allem Ernst. Und das tun wir. Wir wollen es reden und es einschärfen, dass wir das richtige Warten leben. Worauf warte ich? Es ist mir wichtig, dass du dir diese Frage selber stellst. Nein, ich habe die Frage nicht gestellt, worauf wartest du? Sondern stell dir selbst die Frage, worauf warte ich? Чего я жду? Кого я жду? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wenn du auf ein Fest wartest, dich vorbereitet hast, dann weißt du, dass du auch feiern wirst. Das ist normalerweise so und die Schrift sagt es auch. Wenn du auf eine Hochzeit gehst, auf die wir gewartet haben, uns lange vorbereiten, dann wissen wir, dass wir werden mitfeiern. Wir werden das Brautpaar sehen, wir werden für sie beten und wir werden feiern, wir werden uns freuen mit diesem Brautpaar zusammen. Wenn wir ein Fest ausrichten, dann feiern wir doch mit, oder? Dann sind wir doch dabei, wir haben darauf gewartet, uns vorbereitet. Wenn wir eingeladen sind, diese Einladung auch annehmen und uns vorbereiten, dann feiern wir auch mit. Wenn wir eingeladen sind und wir kommen nicht oder wir nehmen die Einladung nicht ernst oder wir schlagen die aus und sagen, nee, das ist uns nicht wichtig, na klar, dann feiern wir nicht mit. Das verstehe ich. Aber wenn wir uns richtig verhalten nach der Einladung und wir folgen diese, bereiten uns vor, dann feiern wir mit. Wissen wir als echte Christen, was uns erwartet? Wissen wir das? Weißt du wirklich als echtes Kind Gottes, was erwartet dich im Himmel? Zur Erklärung, ich meine nicht Namenschristen. Einen Namenschristen meine ich jetzt nicht. Oder diejenigen, die sich auf Mitgliedschaftsbezeichnungen in einer Liste ausruhen, die meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht die Menschen, die einmal im Jahr in die Kirche gehen, die warten nicht wirklich. Ich meine auch nicht die, die ihren Jesus als Heiland nicht kennen, die meine ich nicht. Ich habe die Frage gestellt, wissen wir als echte Christen, was wir erwarten? Du musst schon ein echter Christ sein. Du musst Jesus in dein Leben aufgenommen haben. Du musst mit ihm leben. Das ist die Prämisse. Aber dann ist die Frage berechtigt, weißt du, worauf du wartest? Ich meine wirklich die echte Kinder Gottes, die in einer ständigen Beziehung mit Gott leben und auf ihn warten. So wie Simeon. Wissen wir, so lebend wie ein echtes Kind Gottes, worauf wir warten, wissen wir, was uns erwartet. Und ich lese uns dazu den Text aus Offenbarung, Kapitel 21. Offenbarung, Kapitel 21. Das ist das vorletzte Kapitel der Heiligen Schrift. Nochmal, wer die Bibel mit hat, immer aufmachen, immer mitlesen, auch bei allen anderen Stellen. Und ich lese uns mal das, worauf wir warten als echte Kinder Gottes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde war vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigend, zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Vorbereitung auf das, was ich gerade gelesen habe, das ist echter Advent. Sich auf das vorbereiten, was ich gerade gelesen habe aus Offenbarung 21, das ist in meinen Augen der echte Advent für uns als Kinder Gottes. Zu warten auf die Augenblicke, wo es keinen Schmerz, keine Leiden mehr gibt. Zu warten, dass der Herr uns lenkt und leitet, dass er unser Gott ist für Ewigkeiten. Keine Sünde, kein Tod, kein Elend, nichts mehr wird da sein. Und wir sind in der Erwartung auf diesen Zustand. Darauf zu warten, das ist die größte Freude. Und deswegen können echte Christen so glücklich sein. Und kein Problem dieser Weltzeit können uns davon abhalten. Viele Probleme kommen, aber das wird uns nicht abhalten. Wenn wir die Adventszeit damit verbringen, unser Warten auszurichten, zu korrigieren, dann erleben wir eine ewige Weihnachten, die unaussprechlich sein wird. Und das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch als Ältestenschaft, als Brüder, die in der Verkündigung stehen. Dass wir genau das mitnehmen in der Adventszeit und sagen, wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, wir wollen uns ausrichten, wir wollen echt warten. Das ist das, was der Herr uns sagt. Worauf warte also echte Christen? Worauf warte ich? Stell dir bitte diese Frage. Ich fordere dich wirklich auf, dir selbst diese Frage zu stellen. Kann ich mir heute diese Frage so beantworten? Ich hoffe, ja, ansonsten können wir darüber nachdenken. Ich warte auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn wir die Frage uns stellen, worauf warte ich, kannst du das so sagen? Ich warte auf etwas Neues. Ich warte auf die Entrückung und die Ewigkeit mit Jesus Christus, mit meinem Herrn. Wenn du das so sagen kannst, glückselig, dann kannst du strahlen und fröhlich sein. Ich warte auf die ewige Zeit sündlosen Zustands in Anbetung und Gegenwart Gottes. Wenn du das sagen kannst, wie wunderbar, dann warten wir gemeinsam und wir können strahlen. Ich warte auf die himmlische Stadt Jerusalem. Ich warte auf die Erlösung von diesem irdischen, von diesen Sorgen, von den Plagen, von dem Alltag, von den Krankheiten, von den Schmerzen. Ich will erlöst werden von dem Allen. Ich will auch von der Ungerechtigkeit erlöst werden. Wenn wir das so sagen können, Gott die Ehre, dann warte ich und du richtig. Ich warte auf die ewige Freude und auf ein Wiedersehen mit meinem Herrn. Das ist ein Zeugnis von mir. Darauf warte ich. Aber ich kann diese Frage für dich nicht beantworten. Das kann ich nicht. Deswegen fordere ich dich auf. Stell sie dir und lass wirklich drüber nachdenken. Warte ich darauf oder doch nicht? Worauf warte ich? Kannst du mit Paulus in diesem Satz einstimmen? In Philipper 3, Vers 20 heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten, welcher dein Leib, unsere Niedrigkeit umgestalten wird, also welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leibe seiner Herrlichkeit. Kannst du mit Paulus in diesem Satz einstimmen? Ich warte auf Jesus, der wird mich mitnehmen, wird mich umgestalten in ein neues Wesen, in eine neue Herrlichkeit. Ich schließe mit einem Gedanken des Apostel Petrus. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, schreibt Apostel Petrus Folgendes. Wir warten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißiget euch, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden erfunden werdet. Worauf warte ich? Bevor ich mit deinem Gebet abschließe, habe ich eine Bitte. Es ist ungewöhnlich, aber heute tue ich es. Ich bitte euch, heute beim Stehkaffee euch mit einer Frage zu beschäftigen. Dann steht ihr vielleicht mit 2, 3, 4 Leuten und ich hoffe, dass sich das ergibt. Dann stellt bitte euch mal die Frage an jedem Tisch, wie warten wir richtig auf die Wiederkunft Jesu? Das ist eine einfache Frage, ne? Wie warte ich richtig auf Jesus? Also ich wiederhole sie zum dritten Mal. Ich stehe am Tisch und dann kann ja irgendein Mutiger unter euch sagen, du, die Frage hat ja gerade eben bei der Predigt da, der Jakob hat ja gerade gesagt. Nicht? Und dann stellt ihr einer und sagt, wie warten wir richtig auf Jesus? Was gehört dazu? Und vielleicht kommt ihr dann in ein Gespräch, wo der eine oder andere vielleicht zeugnishaft sagen kann, weißt du, wie ich warte? So gehe ich zum Beispiel mit Nöten um und dann warte ich auf Jesus. So gehe ich mit der Ungerechtigkeit um und warte auf Jesus. Und. Ich hoffe, dass das klappt. Aber wir versuchen es einfach, das ist meine Bitte. Wenn es nicht klappt, schade, dann werden wir es irgendwann nochmal wiederholen, vielleicht mit anderer Fragen. Wer wartet, feiert mit. Und das wünsche ich dir vom Herzen, dass du wartest, um mitzufeiern. Möge Gott uns segnen. Amen. Gerne möchte ich mit uns beten, lass uns aufstehen. Unser Vater im Himmel, Wir haben uns jetzt viel Zeit für dein Wort genommen und heute hast du uns diese gegeben. Danke dir. Danke, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen können. Wir wollen warten, uns auf dich ausrichten. Herr, wir wollen richtig warten. Und so warten, dass das, was in deinem Wort uns zugesagt ist, wir hoffnungsvoll erblicken und es wird wunderbar. Hilf uns, als echte Kinder Gottes strahlend in dieser Welt umherzugehen. Und wenn die Menschen fragen, warum wir so jubeln und strahlen inmitten der Ungerechtigkeit dieser Welt, dann können wir antworten, weil wir auf dich, Herr, warten als einen gerechten Heiland und du wirst uns zum Ziel bringen. Danke dir dafür. Verherrliche du dich und dir geben wir Lob, Preis und Anbetung. Amen.